SRF 1.
Regionaljournal Basel. Ist das Ei vom Kolumbus gefunden? Für den Baselbieter Finanzdirektor ist der neueste Vorschlag zur Sanierung der Pensionskasse nur die zweitbeste Lösung. Wo übernachten die Fans vom FC Chelsea? Weil alle Hotelbetten wegen der Baselworld ausgebucht sind, will der Direktor von Basel Tourismus Zivilschutzanlagen aufmachen. Und erlebt Basel einen kleinen Theaterskandal. Die Absage der Aufführung Breiviks Erklärung im Stadthaus heizt die Basler Dokumentartage so richtig an. Das Wetter, morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 23 Grad. Am Mikrofon Martin Jordan. In der Baselbieter Pensionskasse fehlen 2,3 Milliarden Franken. Wie das Loch gestopft werden soll, über das wird seit langem gestritten. Der Baselbieter Finanzdirektor Adrian Balmer hat seinen Vorschlag vor bald einem Jahr präsentiert. Später haben dann die Baselbieter Gemeinden ihre Vorstellungen öffentlich gemacht und sie haben letzte Woche eine entsprechende Initiative eingereicht. Und jetzt, nach hartem Ringen im Hintergrund, scheint plötzlich eine Lösung in Sicht. Dafür verantwortlich sind die zuständigen Kommissionen vom Landrat, nämlich die Personal- und Finanzkommission. Geld ins Wacko.
Die Lösung oder keine? So viel steht für den Vizepräsident der Finanzkommission vom Landrat, der Hans-Jürgen Ringenberg, schon mal fest.
Ich sage das aus voller Überzeugung. Das ist das Ei des Kolumbus. Es gibt nichts Besseres oder nichts anderes.
Das Kolumbus-Ei, das die Finanz- und Personalkommission vom Landrat gefunden haben, unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt vom Vorschlag, den der Finanzdirektor Adrian Balmer vor bald einem Jahr präsentiert hat. Bei der Finanzierung. Nach dem Adrian Balmer würde der Kanton das Milliardenloch von der Pensionskasse noch ins No stopfen. Über 40 Jahre raus, zu einem Zinssatz von 3%. Das ging auch anders, sind sich die Personal- und die Finanzkommission einig.
Da sind wir der Meinung in beiden Kommissionen, dass das zu lange Dauer ist und auch vom Zinssatz her. Er kann günstiger finanziert werden über den Kapitalmarkt.
Der Kanton soll also Geld aufnehmen zu den günstigen Bedingungen, die der Kapitalmarkt aktuell bietet. Zu 1,3-1,8%, schätzt Hans-Jürgen Ringenberg. Die Baselbieter Pensionskasse, die BLPK, wäre so auf einen Schlag ausfinanziert. Der Kanton müsste das Geld nicht 40 Jahre lang abstottern, sondern würde seine Schuld bei der BLPK in maximal 10 Jahren begleichen. Das käme deutlich billiger, sagt Hans-Jürgen Ringenberg.
Ich kann Ihnen jetzt hier natürlich auch noch nicht genau sagen, um wie viel günstiger das es dann wird. Aber man geht eigentlich schon davon aus, dass das, ja, ich sage jetzt einmal eine Zahl von 800 Millionen liegt.
800 Millionen, das wäre nicht einmal die Hälfte von dem, was der Vorschlag vom Finanzdirektor kosten würde. Das Kolumbus-Ei eben, wo sich die Frage aufdrängt, warum denn nicht von Anfang an so? Der Finanzdirektor Adrian Balmer.
Für mich ist es die zweitbeste Lösung.
Das darum, weil halt auch das Kolumbus-Ei ein Stück weit eine Überraschung sei ist. Eins, wo in ein paar Jahren vielleicht böse überrasche.
Man ist dann einfach im Kapitalmarkt ausgesetzt, also im Zins. Der ist im Moment sehr günstig. Das ist klar, im Moment wird das günstiger sein als die andere Lösung. Aber man weiß natürlich nicht, wie das dann in 10 Jahren, in 20 Jahren aussieht, wie dann die Zinssituation ist.
Ob der Sanierungsvorschlag der Kommissionen wirklich so günstig ist, könnten darum nur die Historiker beurteilen, irgendwann in ein paar Jahrzehnten. Und doch können er auch gut mit der Lösung der Kommissionen leben, betont Adrian Balmer. Die beiden Kommissionen sind sogar absolut überzeugt. Sie haben ihr Kolumbus-Ei in seltener Einigkeit gelegt, einmal nur mit einer Gegenstimme, einmal sogar einstimmig. Allerdings ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Noch nicht ganz einverstanden sind die Gemeinden. Genauer die 28 Gemeinden, die mit ihrer Gemeindeinitiative verlangen, dass der Kanton das Loch in der Pensionskasse stopft und die Gemeinden nichts daran zahlen müssen. Der Sprecher vom Initiativkomitee, der Binninger Gemeindepräsident Mike Keller, sagt zwar:
Der Vorschlag geht in die richtige Richtung. Er deckt einen Punkt von unseren Forderungen ab, dass man nämlich eine einheitliche Geldbeschaffung wählt. Aber alle anderen Punkte gemäss unserer Initiative sind in diesem Vorschlag nicht enthalten.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir an unserer Gemeindeinitiative festhalten.
Das wiederum heisst, dass am Ende doch noch das Stimmvolk über die Sanierung der Pensionskasse bestimmen würde. Das Kolumbus-Ei ist vielleicht gelegt, aber es steht gefährlich wackelig am Tischrand und könnte runterfallen.
Zu den Nachrichten vom Tag. Die Immunität vom CVP-Landrat Peter Müller soll nicht aufgehoben werden. Zu diesem Schluss kommt das Büro vom Baselbieter Landrat. Das Büro ist der Meinung, gegen den Peter Müller soll es keine Strafverfolgung wegen Amtsgeheimnisverletzung geben. Die Frage von einer Strafuntersuchung ist im November auftaucht, wo der Peter Müller im Parlament den Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission angegriffen und intern aus der Kommission ausplaudert hat. Das Büro vom Landrat findet jetzt aber, die Vorwürfe an Peter Müller seien zu wenig schwerwiegend. Das Votum von Peter Müller sei eine emotionale Entgleisung gewesen und für die erwartet das Landratsbüro eine Entschuldigung von Peter Müller. Die Basler Zeitung zeigt Peter Wanner, der Präsident der AZ-Medien, bei der Schweizerischen Wettbewerbskommission an. Das erklärt der BATS-CEO Rolf Bollmann gegenüber dem Internetportal Online Reports. Grund für die Anzeige der BATS sind Aussagen von Peter Wanner zu den Auflagezahlen der Basler Zeitung. Der Peter Wanner hat die Auflage der BATS viel zu tief eingeschätzt, als sie tatsächlich sei, meint der Rolf Bollmann. Wegen dem verlangt der BATS-CEO auch den Rücktritt von Peter Wanner aus der Medienkommission vom Bundesrat. In der Nacht auf gestern sind auf der Basler Pfalz 4 Jugendliche überfallen worden. 3 haben mit Verletzungen müssen ins Spital. Die Opfer sind von etwa 10 Jugendlichen umringt und bedroht worden. Sie sollen das Portemonnaie rausrücken. 2 haben das zwar gemacht, trotzdem ist dann die ganze Gruppe auf die 4 Opfer los und hat auf sie eingeschlagen. Die Täter konnten flüchten, die Basler Staatsanwaltschaft sucht Zeugen. Unbekannte sind in der Nacht auf heute am Basler Spalenberg in eine Bijouterie eingestiegen und haben einen Haufen wertvollen Schmuck gestohlen. Die Täter haben den Rollladen bei der Eingangstür aufstemmen und die Vitrinen im Laden eingeschlagen. Der Alarm ist zwar ab, die Einbrecher sind aber so schnell gewesen, dass sie die Polizei nicht verwünscht hat. Der Schmuck, den sie gestohlen haben, habe einen Wert von mehreren 10'000 Franken, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft. Die Gemeinde Muttens schließt die Jahresrechnung mit einem Plus von einer guten 500'000 Franken ab. Das Budget ist noch von einem Defizit ausgegangen. Dass es jetzt zu einem Überschuss gelangt hat, sei nur dank ein paar einmaligen Sonderposten möglich gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Muttenser Gemeinderat. Seiner Meinung nach sind die Finanzen von Muttens in einem guten Zustand. Der Gemeinderat warnt aber, dass in den nächsten Jahren grosse Investitionen auf die Gemeinde zukommen. Wegen dem hat der Gemeinderat für nächstes Jahr auch schon ein Sparpaket aufgeleistet. Am 25. April ist in Basel Ausnahmezustand. Am Morgen wird in der Messe die Basel World eröffnet. Zu oben findet im Joggerlitter Europa League Halbfinale zwischen dem FCB und Chelsea statt. 2 Grossanlässe bringen also an einem Tag ein paar 10'000 Leute auf Basel. Klar, dass das logistische Probleme mit sich bringt, umso mehr als alle Hotels Basel und die Umgebung wegen der Basel World seit Monaten ausgebucht sind. Ich habe von Daniel Egloff, dem Direktor von Basel Tourismus, wissen, ob das Zusammentreffen von diesen beiden Grossanlässen aus touristischer Sicht ein Glücksfall oder ein Problemfall ist.
Ja, es ist unschön insofern, dass es einen Verdrängungseffekt gibt, weil Betten sind voll wegen der Basel World. Das heisst, die zusätzlichen Übernachtungen, die werden kaum da in Basel können realisiert werden. Das positive Image, das wird natürlich bleiben von dem Topmatch. Aber die touristische Wertschöpfung, da gibt es eine Verdrängung.
Was unternimmt denn Basel Tourismus, dass die beiden Anlässe einigermaßen aneinander vorbeikommen?
Ja gut, grundsätzlich geht es einfach darum, dass man jegliche kurzfristige Stornierungen, die es gibt während der Basel World, bei basel.com aufschalten. Und das ist immer wieder einiges, was da zusammenkommt. Und auf der anderen Seite haben wir letzten Freitagabend, eine Anfrage gestellt an den Kanton, ob sie bereit wären, gewisse Zivilschutzanlagen zu öffnen. Das haben wir schon mal gemacht während der Kickbox-WM 2004 und haben eigentlich gute Erfahrungen dürfen machen. Man weiss einfach nicht, ob das würde angenommen werden von den Fans, aber ausprobieren könnte man es. Und die Zivilschutzanlagen sind an und für sich bezugsbereit. Wir würden Kommunikation übernehmen und jetzt schauen wir Anfang der Woche, wie der Kanton sich da dazu stellt.
Das ist das Angebot allenfalls an die Fans. Dem FC Chelsea, der Mannschaft, deren können sie nichts anbieten?
Ja, die sind in guten Händen und ich glaube, für den FC Chelsea wird es eine gute Lösung geben.
Aber eher im Raum Zürich rum, so?
Oder Luzern oder gleich in Basel, entschieden ist es noch nicht, soviel ich weiss.
Gibt es denn in dem Sinn von Basel Tourismus nicht eine Art Notfallszenario, dass man Hotelbett in der Hinterhand hat, wo man kurzfristig zur Verfügung stellen könnte? Ich denke zum Beispiel auch an einen unerwarteten Staatsbesuch.
gut, also die Basel World, die ist eine extreme Ausnahme. Ich kenne keinen einzigen Anlass in der Schweiz, wo so viel Betten beansprucht innerhalb so knapper Zeit. Also es ist ja auch Ausnahme, dass bis zu 15 Schiffe auf dem Rhein, also Hotelschiffe gelagert werden, dass Bed and Breakfast alle ihre Türen öffnen, dass Private sind ja immer mehr, die ihre Zimmer zur Verfügung stellen. Also da ist wirklich das Maximum an sich ausgereizt. Und dann gibt es eben noch die Variante mit den Zivilschutzanlagen. Und viel mehr gibt es noch nicht. Also irgendwann ist einmal eine Stadt voll. Und wenn ein Staatsbesuch kommt, dann kommt er ja nicht auf heute, auf morgen. Und dann kann man das meistens auch ein bisschen timen. Also insofern ist das in den letzten 30 Jahren noch nie ein Problem gewesen.
Ist das eine Möglichkeit, dass man allenfalls bei Hotelien Einfluss nimmt, dass sie schon buchte Hotelzimmer wieder frei machen zugunsten von FC Chelsea oder von eben Fans?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich, Gäste haben gebucht und das ist ein Vertragsverhältnis und das sehe ich so nicht. Also ich glaube aber mit gutem Willen und kleiner gute Spürsinn wird das möglich sein, sicher für den FC Chelsea. Für die Fans, das wird schwieriger. Wie gesagt, eine Anfahrtszeit, wenn sie aus dem Raum Zürich oder Luzern kommen, von einer Stunde, wenn wir Basler auf London gehen, dann haben wir sehr schnell auch das Hotelzimmer neben dem Fußballstadion. Und dann ist es schnell möglich, dass man mit den U-Bahnen auch eine Dreiviertelstunde unterwegs sein muss, obwohl man zu London selber wohnt. Also ich glaube auch nicht, dass das so dramatisch ist.
Eine andere Möglichkeit wäre ja auch, dass die Fans nach dem Match in der gleichen Nacht wieder zurückfliegen könnten. Würden Sie sich da von Basel Tourismus aus beim Flughafen dafür einsetzen, dass so ein Abflug in der Nacht mit einer Sonderbewilligung möglich wäre?
Ja, das ist ja auch in den meisten Fällen so, dass sie dann am gleichen Abend noch zurückfliegen können mit diesen Chartermaschinen. Wie es jetzt genau im Chelsea-Fall aussieht, das schauen wir. Aber ich denke, es ist ja auch im Interesse der Stadt, aus sicherheitspolitischen Überlegungen, dass dann die Fans irgendwann wieder mal heimkommen, wenn sie keine Unterkunft haben. Weil sonst kann es natürlich auch vorkommen, dass der eine oder andere in der Stadt selber, in den Bars übernachtet.
Das wäre auch noch eine Anschlussfrage. Man könnte ja auch ein Spotnachtprogramm auf die Beine stellen. So mal schon etwas darum überlegt.
Ja, also unsere Erfahrung ist, dass Fans eigentlich immer sehr kreativ sind, was Unterkunftssuche anbelangt, was Nacht-Tourenmachen anbelangt. Da haben wir ja während der Euro 08 wirklich einen Haufen Erfahrungen können sammeln. Also da machen wir uns eigentlich keine Sorgen.
Das Publikum von der Basel World ist ja ganz anders als das Publikum, das an diesem Match geht. Haben Sie Bedenken, dass sich die beiden Kulturen an dem 25. April vielleicht in Basel auch in die Quere kommen könnten?
Nein, ich glaube, das kann im Gegenteil ja auch sehr spannend und interessant sein. Also wenn ich in einer Grossstadt bin und es ist dann gerade irgendwie ein Fußballmatch oder etwas Spannendes los, dann kann ja das für mich auch sehr interessant sein zum sehen. Oder die haben ja den ganzen Tag ihre Geschäftskontakte in den Hallen und dann am Abend mal ein bisschen etwas anderes ist vielleicht gar nicht schlecht.
Also, dass es vielleicht eine Vermischung könnte geben, Basel World, Besucher, Aussteller mit den Chelsea-Fans, die nach dem Match noch feiern wollen?
Ja, so eine Vermischung glaube ich zwar weniger, aber sicher, dass man das mit grossen Augen bestaunen, wenn ein Japaner so eine Horde Chelsea-Fans sieht, oder? Dann kann er daheim etwas erzählen.
Insgesamt, es gibt zwar ein paar Probleme an dem 25. April, weil die beiden Grossanlässe am gleichen Tag stattfinden. Ist es aber trotzdem positiv, dass die überhaupt in Basel so stattfinden?
Ja, auf alle Fälle. Es ist ein Riesenglück. Also Basel World sowieso, das ist ja seit Jahren mit Abstand der wichtigste Wertschöpfungsbringer für den Tourismus. Und dass wir jetzt mit dem Halbfinale so einen Image-Träger haben, wo in ganz Europa, also sogar weltweit, zur Kenntnis genommen wird, dass da die Stadt Basel anscheinend Möglichkeit hat, bis ins Finale vorzustossen. Das gibt einfach sensationelle Aufmerksamkeit. Und das ist ein riesen Glücksfall. Insofern sehe ich das noch positiv.
Sagt Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus. Es ist 17:45 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Das Eisen war der Basler Bürgergemeinde zu heiss. Letzte Woche hat der Bürgerrat seine Zusage für eine Aufführung im Stadthaus zurückgezogen. Es ist um die Aufführung Breiviks Erklärung von Milo Rau gegangen, wo Zitat vom norwegischen Massenmörder Anders Breivik vorgetragen werden. Statt im Stadthaus wird das Stück jetzt am Freitag im Gare du Nord aufgeführt. Das Stück «Breiviks Erklärung» ist Teil der Dokumentartage «It's the real thing», wo diese Woche über die Bühne gehen. Der Basler Theatermacher Boris Nikitin bringt mit seinen Dokumentartagen eine spezielle Theatersparte nach Basel, nämlich das sogenannte Doku-Theater. Der Benedikt Erni hat mit dem Boris Nikitin geredet und ihn als erstes gefragt, ob er mit der Absage von «Breiviks Erklärung» zu Basel für einen kleineren Theaterskandal gesorgt hat.
Ich glaube nicht, dass es ein Theaterskandal ist. Ich glaube, das ist ein Vorgang, wo man bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen kann, dass die Bürgergemeinde plötzlich ein bisschen Zweifel und Angst bekommen hat vor dieser Produktion. Und gut, man kann vielleicht sagen, dass dadurch, dass es jetzt medial noch so ein grösseres Echo findet, dass das vielleicht dass dadurch eine Art von Skandal produziert wird. Das Projekt selber, das kann ich eigentlich immer noch mal wiederholen, ist selber gar nicht so skandalös, wie man sich das vorstellt. Der Skandal ist immer etwas, was eher in den Köpfen stattfindet und in dem Fall tatsächlich gar nicht so viel mit dem eigentlichen Projekt zu tun hat. Zumindest nicht mit dem, was auf der Bühne passiert.
Wo kommt denn die Angst, die Bedenken von diesem Projekt?
Es hat sicherlich etwas mit der historischen Nähe jetzt von diesem Fall zu tun. Also, der Fall Breivik ist, sein Attentat hat ja vor 2 Jahren ist passiert. Letztes Jahr ist der Prozess gewesen. Und das ist insofern halt für uns sicherlich immer noch emotional sehr nah und dadurch auch aufwühlend. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch der Grund ist, warum die Leute da vielleicht auch einfach noch sehr sensibel und sehr, sensibel darauf reagieren.
Also ein gewisses Verständnis für die Zurückhaltung jetzt einfach der Bürgergemeinde für die Absage?
Ich kann das verstehen. Was ich eigentlich eher ein bisschen schade gefunden habe, ist, dass die Bürgergemeinde sich mit uns gar nicht wirklich abgesprochen hat, beziehungsweise mit ihren Bedenken nicht erst noch zu uns gekommen wäre, um zu sagen, ja, wir haben jetzt gemerkt, das ist ein Stück, was vielleicht doch problematisch ist für uns. Wir überlegen uns, dass wir es absagen wollen. Könnt ihr uns bitte nochmal erzählen, was da eigentlich passiert?
Erzählen Sie es doch, was geht es denn in diesem Stück? Wie müssen Sie sich das vorstellen?
Also das ist eine Lesung von dem Text, den Anders Breivik vor Gericht ganz am Anfang von seinem Prozess vorgelesen hat. Der Text wird gelesen von einer deutsch-türkischen Schauspielerin, sehr distanziert. Also sie spielt nicht der Breivik, sondern sie liest den Text. Die Lesung wird nochmal von einer Kamera abgefilmt und live auf eine Grossleinwand projiziert, also dass man auch einfach nochmal die Mimik von der Schauspielerin sich genau anschauen kann, dass man sich genau anschauen kann, wie sie das spricht, der Text. Und im Anschluss, das dauert etwa 80, 90 Minuten, findet dann unmittelbar danach eine Diskussion statt. Also der Milo Rauch kommt auf die Bühne, eine Moderation kommt auf die Bühne, der Boris Kreuz, das ist ein Philosoph aus Deutschland, wird dabei sein. Und dann geht es eigentlich direkt über in die Diskussion um den Text.
Aber es sind rassistische Inhalte, die hier kommen. Warum braucht es das aus Ihrer Meinung?
Es sind rassistische Inhalte, die allerdings sehr moderat verpackt sind. Also sie kommen in einem sehr liberalen Gewand, war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber in einem sehr harmlosen oder verharmlosenden Gewand erstmal daher. Der Breivik sagt, dass es ihm um die Rettung von der Demokratie geht. Also das ist eigentlich sozusagen die absurde Pointe eigentlich von dem ganzen Text, dass er sich als Demokrat versteht, wo die Demokratie retten will vor der Überfremdung. Es geht also um eine Angst vor dem Fremden, um eine Angst vor der Überfremdung. Und das ist wiederum eine Angst, die ich das Gefühl habe, die sehr präsent ist, auch in der Mitte von unserer Gesellschaft, in der Schweiz, in Deutschland. Und insofern ist das ein Rassismus, der in diesem Text vorkommt, wo man durchaus in diversen Parlamenten auch in unserem Land kann hören.
Und das muss man transportieren?
Ich finde, es ist absolut wichtig, dass man als Gesellschaft sich mit diesen Positionen auseinandersetzt. Nicht nur in der Politik, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Theater. Weil das Theater im Gegensatz zu den anderen beiden Sphären wirklich einfach nochmal eine andere Möglichkeit zur Auseinandersetzung bietet. Ein Politiker muss sich natürlich immer an bestimmte Art und Weise von Performance halten. Er kann sich nicht so viel erlauben. In der Wissenschaft geht es ganz klar um wissenschaftliche Praktiken. Und im Theater ist es einfach auch erlaubt, dass man widersprüchlich ist, dass man auch das Abgründige benennt und dass man vielleicht auch emotional wird, dass man vielleicht auch provokativ wird. Und das ist eine Möglichkeit, die sich in unserer Gesellschaft vor allem in der Kunst und im Theater bietet.
Gibt es etwas, was Sie nicht würden aufführen? Wie weit darf Theater, Kunst gehen?
Also, es ist ein Wesensmerkmal von Kunst und Theater, dass es grundsätzlich eigentlich folgenlos ist. Das heisst, es wird einem niemals wirklich geschadet. Und ich glaube, das ist auch der Übergang von Theater zu Nicht-Theater, ist, wenn jemandem tatsächlich jetzt geschadet würde werden. Also klar, wenn physische Gewalt angewendet wird auf der Bühne, unfreiwillig auf Zuschauer, dann wäre das sicherlich eine Grenze, über die man diskutieren müsste.
Aber dass Leute sich durch das angegriffen fühlen, verletzt fühlen, das geht?
Dass sich Leute dadurch angegriffen fühlen und verletzt fühlen, das geht, weil es erstmal auf einer sprachlichen Ebene sich abspielt und weil sie auch darauf reagieren können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass es auch einfach in einem Gespräch die Möglichkeit gibt, sich dazu zu äußern. Und das bewegt sich, glaube ich, in einem Rahmen von, also Verletzung finde ich wirklich sehr, sehr hoch gegriffen jetzt für den Fall, wo glaube ich, einfach sich im Rahmen von Kommunikation abspielt.
Durch die ganze Diskussion rund um das Stück Breiviks Erklärung sind Ihre Dokumentartage fast ein bisschen in den Hintergrund getreten. Sehen Sie das auch so?
Eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass sie vielleicht sogar eher in den Vordergrund getreten sind oder überhaupt einfach nochmal eine andere Präsenz gekriegt haben. Ich finde, das ist jetzt die ganze Diskussion bringt nochmal ein Thema hervor, wo die Debatte um den Fall Breivik und um die Aufführung bringt einfach nochmal ein Thema jetzt in den Vordergrund, wo glaube auch eins von den sehr wichtigen Themen von diesen Dokumentartag ist, und das ist nämlich die Frage, eben, was für eine Öffentlichkeit wollen wir haben. Und es geht in den Dokumentartag ganz stark, eigentlich in jeder einzelnen Produktion, um eine bestimmte Öffentlichkeit. Dass also Leute auf die Bühne gehen als sich selber oder mit echtem dokumentarischem Material und versuchen eigentlich wie die Geschichte nochmal anders zu erzählen. Also aus einer subjektiven Sicht, zum Beispiel, also Shishi Pop, ein gutes Beispiel mit Schubladen, wo sechs Frauen eine Geschichte erzählen, die deutsch-deutsche Geschichte aus der Perspektive von eben drei in der DDR aufgewachsenen Frauen und drei in der BRD aufgewachsenen Frauen, wo also wie plötzlich nochmal die Möglichkeit von einer anderen Geschichtsschreibung auf der Bühne stattfindet, auch ganz spezifisch zum Beispiel aus der Perspektive von einer Frau. Da geht es um die Möglichkeit von einer anderen Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist eine Diskussion und ein Thema, das sehr interessant ist heutzutage.
«It's the real thing» heisst, also «Es ist Realität» heisst die Dokumentartage. Sie gehen auch an reale Schauplätze, auch ins Gericht, in Schulklassen, in eine Kirche. Was macht für Sie den Reiz aus?
Das ist eigentlich ein Projekt, das mir sehr stark am Herzen liegt. Das sind die Exkursionen in die Wirklichkeit. Das Gericht, die Schule und die Kirche sind ja eigentlich alles öffentliche Orte auch. Also man kann dort reingehen. Und es sind reale Orte. Und die Idee ist eigentlich, dass man gemeinsam mit jeweils einem Künstler und einem interessierten Publikum in die Orte reingeht und sie sich eigentlich anschaut, als wären sie künstlich oder als wären sie Theater. Und ich glaube, das ist in einem Fall wie eben eine Exkursion in eine Schule mit der Beatrice Fleischlin, was, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Projekt sein wird, wo man wie eigentlich nochmal Besuchstag macht und nach, jetzt in meinem Fall, 15, 20 Jahren, nachdem ich das letzte Mal irgendwie selber in der Schule gewesen bin, plötzlich wieder in den Kontext reinkomme und mir das anschaue und mir vorkomme wie ein Fremder. Und ich habe vor 2 Jahren ein ähnliches Projekt gemacht. Und das fand ich extrem spannend gefunden, weil man ist dort in die Schule reingegangen und man hat einfach das Gefühl gehabt, das ist komplett surreal. Wenn man es kennt, man erinnert sich daran, dann setzt man sich plötzlich wieder in einen Unterricht. Man ist allein. Um einen herum sind alles Jugendliche. Sie werden unterrichtet und man erinnert sich und denkt plötzlich, was ist das eigentlich für eine komische Situation? Was ist das eigentlich für eine interessante Institution, Schule? Und genau um das sich wundern, über die Wirklichkeit geht es in diesem Projekt.
Der Boris Nikitin, Basel Theatermacher und künstlerischer Leiter der Basler Dokumentartag «It's the real thing», wo von Mittwoch bis am Sonntag auf verschiedenen Basler Bühnen zu sehen sind. Wir vom Regionaljournal sind am Mittwoch bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung dabei und berichten dann über das Projekt von Milo Rau in unserer Obensendung. Und jetzt ist schon 5 vor 6 im Regionaljournal Basel, hier nochmal das Wichtigste von der Sendung. Die Sanierung von der Baselbieter Pensionskasse ist ein Schritt weiter. Die zuständigen Kommissionen vom Landrat schlagen ein Modell vor, wo der Kanton günstig am Kapitalmarkt Geld für die Sanierung aufnimmt und in 10 Jahren zurückzahlt. Auch der Finanzdirektor Adrian Palmer kann mit dem Vorschlag leben, auch wenn er selber ein anderes, längerfristiges Sanierungsmodell vorgeschlagen hat. Nicht einverstanden sind allerdings 28 Gemeinden, sie halten an ihrer Gemeindeinitiative fest. Die Immunität vom CVP-Landrat Peter Müller soll nicht aufgehoben werden. Zu dem Schluss kommt das Büro vom Baselbieter Landrat. Das Büro ist der Meinung, gegen den Peter Müller soll es keine Strafverfolgung wegen Amtsgeheimnisverletzung geben. Die Frage von einer Strafuntersuchung ist im November aufgetaucht, wo der Peter Müller im Parlament den Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission angegriffen und interner aus der Kommission ausgeplaudert hat. Die Fans vom FC Chelsea sollen nach dem Europa League Halbfinal gegen den FC Basel können in Basel Zivilschutzanlagen übernachten. Die Idee hat Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus, lanciert. Die Antwort der Behörden, ob Zivilschutzanlagen aufgemacht werden, ist noch nicht eingetroffen. Am 25. April ist es in Basel praktisch ausgeschlossen, ein freies Hotelbett zu finden, weil wegen der Basel World alle Zimmer seit Monaten ausgebucht sind. Und jetzt zum Wetterbericht mit der Sabine Balmer von SRF Meteo.
Die Wolken werden heute Abend noch dichter und können in der Nacht stellenweise auch kurz ein bisschen Regen bringen. Es bleibt aber mild, die Temperaturen sinken in der Stadt nicht unter 11 Grad. Morgen Morgen hat es noch ein bisschen dichtere Restwolken rum, es tut aber dann auf und die Sonne zeigt sich zeitweise. Auf den Nachmittag ziehen aber schon wieder mehr Wolken auf. Trotzdem wird es noch mal recht warm. In Waldenburg ist es morgen Nachmittag 21 Grad, in Sissach kommt es laufen 22 Grad, in Liestal und in Rheinach wird es 23 Grad und auch in Muttenz und in Basel längt es für 23 Grad. Am Mittwoch scheint dann wieder meistens die Sonne. Mit Temperaturen von rund 25 Grad erwartet diesen weiteren Sommertag.
Das ist die Obersendung vom Regionaljournal Basel mit Martin Jordan. Rund um die Uhr sind wir im Internet für Sie da, und zwar unter srf.ch. Dort finden Sie uns unter News Regional.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.